Wir stehen jetzt hier gerade vor der dritten Generation unseres Mondraumschiffs Alina. Das ist einfach ein Modell aufgebaut, was wirklich ein Strukturmodell ist. Man kann das hier sehen, man hört hier mal so, das sind so die Geräusche, das ist so Carbonfaser, das sind die großen Treibstofftanks. Und der Rest ist halt viel Elektronik, Triebwerke und so weiter, die da dran sind. Und das ist das, was das Raumschiff am Ende dann zum Mond bringt.
Robert Böhme und das PTS-Team aus Berlin sehen sich als Dienstleister für den Mondflug. Sie transportieren Experimente oder was auch immer nach oben und sorgen für die gesamte Infrastruktur wie Stromversorgung und Funkverbindung.
Wir haben zwei Mondfahrzeuge dabei, die wir dann auch ausladen, mit denen wir am Mond rumfahren. Und da haben wir auch Hardware drin, die wir von Kunden dabei haben. Was wir da machen, da haben wir zum Beispiel einen Laser dabei, der kann Mondgestein schmelzen. Das ist halt ziemlich cool. Und ganz viele verschiedene Experimente verstecken sich quasi überall, entweder am Raumschiff oder in den Mondfahrzeugen. Und die bringen wir dann irgendwo hin oder wir lassen sie halt im Mondorbit raus.
Geht alles glatt, wird Alina die Mondforschung revolutionieren. Bisher war die Erkundung des Erdtrabanten großen, hunderte Millionen Euro teuren Missionen vorbehalten. Staatliche Agenturen flogen zum Mond, aber nicht Privatfirmen und schon gar nicht ein Forschungsinstitut wie etwa das Laserzentrum in Hannover, das nun die Zusammensetzung des Mondbodens untersuchen will. Robert Böhme und sein Team sind gerade dabei, die Mondforschung auf ganz neue Beine zu stellen. Und sie haben Unternehmen als Partner gewonnen, die bisher allein auf den Massenmarkt auf der Erde gesetzt haben.
Also wir haben halt hier, das sieht man, da sind ganz große Antennen dran, da steht Nokia drauf. Das kommt, weil wir mit den Nokia Bell Labs und Vodafone zusammen diese LTE-Lösung entwickelt haben. Und dann können wir quasi von dort aus, wenn das Raumschiff gelandet ist, wirklich so eine Basisstation aufmachen. Also dann kannst, das ist jetzt wirklich kein Witz, das ist ganz ernst gemeint, das ist eine voll standardisierte Basisstation. Das heißt, sobald Alina da oben gelandet ist, könnte man jetzt mit seinem Handy hingehen, das einschalten und quasi nach Hause telefonieren.
Kunden, die auf dem Mond wissenschaftliche Messungen oder Fotos machen wollen, brauchen sich um den Transport der Daten keine Sorgen zu machen. Alles, was auf der Erde über ein Smartphone zu verschicken ist, lässt sich künftig auch vom Mond aus mitteilen. Raumfahrt ganz einfach. Noch allerdings kurven die Rover nur durch die Mondlandschaft in der Halle.
Was man jetzt noch zeigen kann, haben wir hier gleich nebenan. Ist ein großer Sandkasten für Erwachsene, kann man sagen. Das ist jetzt ein 100 Quadratmeter Mond-Testbett. Das haben wir mit dem DLR aufgebaut. Hier befindet sich Lavasand aus der Eifel. Das ist so ein Spezialsand. Ich nehme jetzt mal so ein Mondrad hier. Das mache ich mal. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe einfach einmal mit dem Rad hier über den Boden geschabt. Und was man hier sieht, jetzt ist direkt eine riesen Dunstwolke aufgestiegen. Und das ist Feinstaub Deluxe.
Nach aktueller Planung wird sich Alina in 2 Jahren mit einer Ariane 6 auf den Weg machen. Das Projekt des Berliner Start-up-Unternehmens gilt als so zukunftsweisend, dass längst auch traditionelle Institutionen wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, die ESA oder die Ariane-Gruppe an ihm beteiligt sind. Ziel des ersten Fluges wird die Taurus-Littrow-Region auf dem Mond sein, wo 1972 die letzte Apollo-Mission gelandet ist. Dieser Sehnsuchtsort vieler Mondfans bildet das Panorama an der Rückwand des lunaren Sandkastens.
Wir haben hier überall so spannende Hintergrundbilder. Hier sieht man so eine große Leinwand, wo gerade unser Rover neben dem Landemodul von, ich glaube, das ist sogar Apollo 17, steht. Also so nah wollen wir nicht an das Landing-Module ran. Wir werden so auf 220, 25 Meter rangehen. Genau auf der Distanz ist das Mondfahrzeug geparkt, also der Mondrover. Den werden wir uns sehr, sehr genau anschauen, aber wir werden ein paar richtig gute Aufnahmen machen. Wir halten uns aber vom Kern der Landestelle fern, weil wir wollen die nicht für die zukünftigen Generationen irgendwie ungewollt verschandeln.
Es wäre ein sagenhafter Coup. Das PTS-Team will nicht irgendwo auf dem Mond landen, sondern auf den Meter genau an einem vorgegebenen Ort. Lohn der Mühe wären nicht nur atemberaubende Bilder. Auch wissenschaftlich-technisch wird diese Mission sehr bedeutend. Denn bis heute ist völlig unklar, wie sich Klebeband, Kunststoffteile, Aluminiumbleche etc. an der Apollo-Landestelle nach fast einem halben Jahrhundert Herumstehens auf dem Mond verändert haben. Alina wird nachsehen, wie kosmische Strahlung und die zwischen plus und minus 150 Grad Celsius schwankenden Temperaturen dem Material zusetzen. Das sind unverzichtbare Informationen für den Bau eines Monddorfes. Harrison Schmidt, gelernter Geologe, gehörte zu den letzten beiden Männern, die bisher auf dem Mond waren. Er freut sich auf Alina und über die Wiederentdeckung des Mondes.
Oh, Apollo, you took all of your resources to the moon with you. You didn't use anything on the moon other than to collect the samples.
Bei Apollo hat man alles mitgenommen, was man zum Leben und für den Rückflug brauchte. Wir haben da oben nur die Proben eingesammelt, sonst nichts. Jetzt sollten wir eine Infrastruktur aufbauen, die zum Beispiel die im Mondboden vorkommenden Elemente nutzt. Wasserstoff, Sauerstoff und Kohlenstoff ließen sich zur Herstellung von Treibstoff, anderem Gerät oder Nahrung nutzen. Nur so könnte man auf dem Mond eine unabhängige Siedlung aufbauen.
So sehr das Moon Village auch Wissenschaftler, Astronauten und Raumfahrtmanager faszinieren mag, und egal, wie stark gerade der politische Druck ist. Bemannte Flüge sind keine Fahrten ins Blaue. Es dürfte eher 10 als 5 Jahre dauern, bis wieder Menschen und nicht nur automatische Sonden und Rover Spuren im Mondstaub hinterlassen und sich dauerhaft den mörderischen Bedingungen aussetzen. Fast überall auf dem Mond folgen auf 2 Wochen intensiver Sonnenstrahlung 2 Wochen bitterkalter Nacht. Doch die Mondpole trifft das Sonnenlicht nur streifend, mit bemerkenswerten Folgen, erklärt Ralf Jaumann.
Wenn ich dort einen hohen Berg habe, dann ist der immer beschienen. Ganz egal, ob ich 14 Tage Tag oder Nacht habe. Diese hohen Berge gibt's, weil es gibt auch die tiefen Einschlagkrater, die haben Ränder, und diese Ränder, die sind teilweise 3.000, 4.000 Meter hoch. Heißt also, dort scheint immer die Sonne. Jetzt ist das natürlich genau die Gegend, wo man hin will, weil dort muss man sich ja nur hinsetzen, dann einen Sonnenkollektor aufstellen und dann ist alles Problem gelöst.
Auf den Gipfeln des ewigen Lichts, wie die Forscher diese Bergspitzen nennen, wäre die Stromversorgung kein Problem und es würde nicht zu kalt. Und dank tiefstehender Sonne wohl auch nicht ganz so heiß wie sonst auf dem Mond. Der ideale Standort für ein Moon Village.